Herzlich willkommen zur dritten Folge des WEC Magazin Podcasts. Ich bin David und mit mir heute ist Tobias. Hi Tobias, wie geht's?
Hallo, gut. Und selbst?
Sehr gut, sehr gut. Ja, wir sind jetzt, wir nehmen das jetzt auf kurz nach Sebring. Das war Runde 6 von 8 heuer in das WEC Super Season. Wir wollen ja ein bisschen über das Rennen, das Geschehnisse, die Geschehnisse reden. Wie fandst du das, so das Rennen so allgemein?
Also, ich muss sagen, die 1000 Meilen von Sebring für die Premiere war es ein richtig cooles Rennen. Es war spannend, es gab keine ruhigen Phasen, eigentlich immer Action bis zum Schluss und auch viele überraschende Elemente, wo ich so nicht mit gerechnet hätte. Also ich muss sagen, eine sehr gelungene Premiere.
Ja, ich denke auch, wie wir in der letzten Folge besprochen haben. Ich meine, ich kenne die Strecke von der Imser, von den Imser-Rennen. Die hat es in sich und da gibt es immer irgendwas. Es gibt immer Potenzial für interessante Entwicklungen und so, sage ich mal so. Ich fand auch das Rennen super. Die Strecke, dass das so besonders ist, bringt doch sehr viel andere Impulse rein irgendwie. Also zum Beispiel verglichen mit anderen Strecken, die vielleicht etwas langweiliger sind von der, nicht langweilig, sondern neue Strecken, wo es halt viel Runoff gibt. Man kann Fehler machen und die werden nicht so hart bestraft. Man sieht in Sebring, jeder Fehler wird eigentlich sofort bestraft. Ich meine, nur als Beispiel jetzt in der Quali. Wir hatten ja in der Quali hatten wir ja ein Problem. Also nur als Beispiel, ich glaube, ja, Clearwater Racing kam mit neuen Fahrertrio und neue Farbgebung am Auto, komplett neu umgestellt für das neue Jahr. Luis Perez Compang hatte dann das Auto in der siebten Kurve oder in der zehnten Kurve, glaube ich, brachte das Auto so weg und zack, Leitplanke, und die konnten das Rennen nicht mal beim Rennen nicht mal mitmachen. Das war halt eben ein Fehler, lag nicht an ihnen und das ging einfach aus. Das war aus. Und wäre es jetzt ein anderer Ort gewesen, eine andere Strecke, dann wäre es vielleicht nicht so weit gekommen, dass das Auto komplett zerstört ist. Zeigt mir, für mich ist das auch so, solche Strecken sind leider, werden immer weniger, wenn es wirklich eine Herausforderung ist für Fahrer und auch für die Teams, dass die wirklich da die Autos einen richtig guten Setup hinkriegen. Ja, das war für alle, glaube ich, eine große Herausforderung.
Was man immer noch zugutehalten muss, also was mich wirklich überrascht hat, ist die Tatsache, dass eigentlich im Rennen es keinen nennenswerten Ausfall gab von Autos, die jetzt aufgrund der Hörbarpiste oder der Vibration irgendwo einen Geist aufgegeben hätten. Also selbst die Toyotas, wo ich immer gedacht hätte, ob die das überleben, haben bis zum Schluss durchgehalten, war ich echt positiv überrascht.
Ja, ich auch. Wir hatten ja vorausgesagt, dass das vielleicht nicht der Fall sein wird. Wir hatten, glaube ich, mit der Nummer 7 Toyota, sie hatten eine kleine Berührung irgendwann im Rennen und aus diesem Grund haben sie ein bisschen Zeit verloren. Ich muss sagen, von den Onboards, was LMP1 betrifft, die Toyotas sahen eigentlich ziemlich stabil aus. Selbst bei den großen die Unebenheiten an der Sebring-Strecke sahen die wirklich sehr stabil und einfach sehr, ja, wirklich robust auch. Und das verglichen mit den, zum Beispiel, ich habe dann Onboard von den SMP-Autos gesehen, da wurde Vitali Petrov wirklich regelrecht durchgeschüttelt. Da glaube ich, am Setup von den Privatwagen, vielleicht liegt es an, Toyota hat da ziemlich fortgeschrittene Lösung, was die Radaufhängung angeht. Ich weiß nicht genau, wo es funktioniert, aber das ist verbunden, irgendwie, da ist eine extra Kontrolle drin, die das Auto balanciert sozusagen. Und das haben die Privatmannschaften in LMP1 eben nicht. Und ich glaube, die haben da wirklich ein bisschen drunter gelitten. Aber es ist ja nicht, sagen wir, nicht viel kaputt gegangen von den Autos. Also die haben das durchgestanden. Die Fahrer, die haben wahrscheinlich ein paar blaue Flecken, aber es ging eigentlich.
Ich muss sagen, was ich bei Toyota wahrscheinlich auch immer so ein bisschen mehr bezahlt macht, ist diese Hand-in-Hand-Entwicklung zwischen der Serienproduktion und dem Motorsport. Ich denke, das wird auch dazu geführt haben, dass sie irgendwo so ein bisschen eine stabilere Basis haben, weil das haben sie ja jetzt in dieser Saison noch ein ganzes Stück ausgebaut, um so ein bisschen diesen Wissenstransfer zu gewährleisten. Und das merkst du einfach, wie du schon angesprochen hast, der war ja so ruhig, der Buemi im Auto, der hat sich zwar manchmal beschwert in den Onboard-Aufnahmen, dass es zu so holpert, aber insgesamt war das Auto so ruhig für diese Betonpiste, groß, echt erstaunlich. Also.
Soll vielleicht mal an die Stelle mal erwähnen, dass die Nummer 8, das Toyota mit der Nummer 8, mit Buemi Nakajima Alonso gewonnen hatte, mit einer Runde Vorsprung vom Schwesterauto. Das ist tatsächlich der erste Sieg von Buemi Nakajima und Alonso seit Le Mans. Also guck mal, jetzt überfällig, dass die wirklich nochmal oben stehen, und das ist auch meisterschaftlich ziemlich wichtig.
Ja.
Wir hatten ja kurz vorm Rennen, also würde ich jedem empfehlen, auf der Webseite mal anzuschauen, wir hatten da mal eine Trainingsauswertung gemacht, ein bisschen Analyse von den Zeiten. Und da haben wir geschrieben, ja, der José María López ist ganz stark, und der war als eigentlich tatsächlich der die Fehler im Auto mit der Nummer 7 begangen hatte. Da hat er in der Quali einmal eine Runde vermasselt und dann nur kurz vorm Schluss diese durchschnittliche Rundenzeit von, ja, dass es ausgereicht hatte für zweiten Platz. Und dann im Rennen war er im Auto als das mit der Nummer 7 eine kleine Berührung hatte mit der GT-Auto. Ja, ich finde, also wenn ich jetzt die Daten anschaue, der war tatsächlich einer der schnellsten. Es war auch nicht sein Debüt an der Strecke. Er hat das schon mal bei den 12 Stunden mitgemacht. Aber ja, vielleicht ist es auch ein Zeichen, wo der gerade als Fahrer ist. Er muss viel rein investieren, um die schnellen Zeiten zu produzieren. Das ist aber eben mit Risiko behaftet.
Risiko ist vielleicht das passende Stichwort. Ich denke, das war bei vielen neuen Teams, also die jetzt zum ersten Mal in den Sebring waren, irgendwo das Grundmotto, oder? Also das war zumindest so mein Eindruck. Bei Toyota hast du gemerkt, die sind voller Attacke gefahren, ohne Rücksicht auf Verluste. Die haben einfach probiert, was geht, und das hat sich ausgezahlt. Und auch, was mich am meisten überrascht hat, ist der dritte Platz in der LMP1, der von SMP. Das erste Mal, dass das Team überhaupt dort in den USA dort am Start war. Und keine Vorerfahrung, kaum Vorbereitungsmöglichkeiten, kaum Vorbereitungszeit. Brandon Hartley ist sehr, sehr kurzfristig dazugekommen. Und das Team hat so ein super Rennen abgeliefert. Die hatten mehrere Rückschläge und haben sich immer wieder nach vorne gekämpft und gegen alle anderen behauptet. Wohingegen irgendwo ein Team wie Rebellion, was eigentlich hätte eine super Basis haben müssen, ein Rennen einfach entweder kein Glück hatte oder einfach völlig daneben gegriffen hat, was Setup betrifft. Also sehr überraschend.
Ja, tatsächlich sehr überraschend. Vielleicht spricht vieles dafür, dass da so in Sebring Erfahrung wirklich, also nicht Erfahrung mit der Strecke an sich, sondern Erfahrung in LMP1, dass das in Sebring sehr wichtig ist, weil eben, oder halt als Rennfahrer sowieso, weil wir haben da im SMP-Auto waren Michaela Löschen, Vitaly Petrov und Brandon Hartley, sind drei sehr erfahrene Fahrer. Ja, ich finde es schön und cool, dass die da wirklich sich durchgesetzt haben. Das SMP gegen Rebellion-Kampf macht es doch im LMP1 ziemlich interessant, als Privatkampf sozusagen. Ja, aber das andere Auto von SMP leider hatte auch sehr guten Pace gezeigt. Eigentlich habe ich am Anfang des Rennens gedacht, wow, okay, wo die Zeiten da am Timing-Screen waren, okay, das ist ziemlich überraschend, dass jetzt zum Beispiel Sarrazin und dann Rutsev, der dann das Auto in die Mauer gefahren hatte leider, Da waren sie vielleicht auch auf einem guten Weg für eine gute Platzierung.
Ich denke auch, also das Team insgesamt ist auf einem wirklich guten Weg, SMP. Die haben jetzt eine Weile gebraucht, das sind jetzt aber langsam mit dem neuen Auto so ein bisschen auf einem Punkt, wo man das Auto, glaube ich, verstanden hat. Und was man auch gemerkt hat, ist der Brandon Hartley im Team. Also der scheint mit seinem Wissen, was er noch aus der Porsche-Zeit mitbringt, so viel einbringen zu können in das Team, dass die jetzt in kurzer Zeit ganz große Sprünge machen können. Ich hoffe eigentlich inständig, dass der jetzt im Team bleibt, weil Jenson Button ist zwar auch ein guter Fahrer, aber Brendan Hartley ist, glaube ich, für das Team gerade so ein bisschen im Kampf um die Krone der Privatiers. Es ist, glaube ich, die bessere Wahl.
Ja, da stimme ich dir auch voll zu. Da ist Biggs auch Doppelweltmeister, einmal Le Mans gewonnen. Da weiß einfach, wie man LMP1-Autos fährt, besonders in dieser Ära, wo wir uns gerade befinden. Ich glaube, der fährt nochmal ins Spa mit und dann Le Mans ist der Jensen wieder da. Ja, ich meine, Jensen ist sicherlich auch schnell, aber da hat eben diese P1-Erfahrung und auch P2, weil Brendan Hartley hat wortwörtlich diese Karriereleiter hochgestiegen und ist mit hat mit LMP2 angefangen, mit, glaube ich, war das nicht mit Murphy Prototypes, glaube ich, vor 5 Jahren. Und er hat sich jetzt hochgearbeitet und das kam dann, der kam raus als Weltmeister und ja, jetzt wieder in der Formel 1 gewesen letztes Jahr. Ja, es ist schade, wenn er jetzt in Le Mans nicht dabei ist, das wäre schade. Und ich muss sagen, wir müssen auch noch erwähnen, wir haben letztes Mal von diesen doppelten Fahrer, ne? Fahrer, die halt doppelt fahren. Wir haben damals letztes Mal darüber geredet, wie sie in den 12 Stunden fahren und in den 1000 Meilen fahren. Brendan Hartley war einer von denen, die das gemacht haben. Und der hat tatsächlich 2 Podiums gekriegt.
Aber hat leider nicht den Doppelsieg geschafft, aber trotzdem eine respektable Leistung, unter diesem Druck und unter diesem Stress zweimal aufs Podium zu fahren. Also
Genau.
hat das überhaupt jemand geschafft, was wir im Vorfeld so ein bisschen spekuliert hatten, dass jemand die beiden Siege in Sebring holt?
Nee, leider nicht. Die einzigen, die wirklich eine Chance hätten, wären jetzt, ja gut, Brendan Hartley, das war mit SMP ziemlich unwahrscheinlich, dass die dann einen Gesamtsieg einfahren. Wäre aber möglich gewesen. Er hat aber, wie gesagt, dritten Platz am Freitagabend bei den 1000 Meilen, dritten Platz bei den 12 Stunden am Samstag, Nachmittag, Abend. Wer war noch dabei? Ich gucke gerade die Ergebnisse an. Ich glaube, die Corvette-Mannschaft hatte nicht so ein. Na gut, die hatten einen dritten Platz bei den 12 Stunden. Und das waren tatsächlich die drei, die in den 1000 Meilen auch gefahren sind.
Das,
Magnussen, Garcia und Rockenfeller.
um vielleicht gleich den Schwung zur GTE gleich zu machen, ich fand, Corvette machte generell nicht so eine gute Performance wie sonst in Le Mans, wo die sich wochenlang vorbereiten, oder auch in China, wo sie wirklich gut unterwegs waren. Also dafür, dass die eigentlich Heimvorteil hatten und dass Corvette eigentlich die meiste Erfahrung mit an die Strecke bringt, das ist so ähnlich wie bei Rebellion in der LMP1. Die Erfahrung hat sich überhaupt nicht bezahlt gemacht. Also auch ein überraschender Ausgang für mich an der Stelle, dass der Corvette völlig chancenlos war.
Ja, wir hatten also in LMP in der GTE Pro hat der Porsche gewonnen, BMW Zweiter und Ford Dritter. Und Corvette waren da auf dem 8. Platz gelandet. Ja, da war eine Phase, wo Garcia im Auto, das weiß ich noch, war sehr schnell und hat viele überholt und hat sich da hochgearbeitet. Aber dann irgendwie gingen seine Reifen komplett zugrunde und da fiel er wieder zurück. Vielleicht hat es wirklich bei Corvette diese Anstrengung von den Doppelten nicht nur im Rennen doppelt, sondern auch, weißt, die WEC-Teams und die WEC-Fahrer hatten Donnerstag, nee, warte mal, die sind Donnerstag abends gefahren, glaube ich, oder? Ich weiß es nicht mehr. Freitag war das Rennen und
Genau,
Donnerstagabend
weiter.
war Quali.
Ja, richtig,
Und
richtig.
die hatten diese zwischen FP3 und Quali hatten sie ziemlich viel Zeit. Aber in der Zeit war auch wiederum Imsa FP1, FP2. Und am Freitag vor dem Rennen war Quali für Imsa. dann müssten sie ja vor dem WEC-Rennen sich qualifizieren für die 12 Stunden. Diese Belastung ist vielleicht doch zu viel gewesen. Da hätte es vielleicht mehr gebracht, wenn Corvette-Reihenfahrer, ich weiß nicht, was die da für Fahrer im Angebot haben, die noch werks fahren, aber dass die wirklich dann drei oder zwei andere reingeholt hätten, wäre es vielleicht besser gewesen.
Ja, die haben sich wirklich ein bisschen übernommen. Aber umso beeindruckender war die Performance von Ford, muss ich sagen, BMW und Porsche. Also die drei Teams haben ja irgendwo so ein bisschen das Rennen geprägt, wie sonst keiner. Also da war ja Spannung bis zum Schluss.
Ja, dann wir haben auf der Webseite auch einen Artikel über die Schlussphase oder über die Entwicklung vom GTE-Rennen. Einfach Wahnsinn, wie das zustande kam. Ja, es viel BOP geschuldet, dass die Autos so ausgeglichen sind in der Performance. Aber wow, ich meine, wenn das jedes Mal passiert, dann kann man ja schwer meckern, dass das BOP irgendwas, ja, diese Konkurrenz vernichtet, weil es wirklich erst den Konkurrenz generiert, diese BOP-Sache.
Für mich spricht auch dieses Rennen sinnbildlich für diese neue BOP-Maßnahme, weil das ist ja jetzt eins der ersten Rennen mit, wo diese automatisierte BOP, die von irgendeinem KI-System aus ermittelt wird, festgelegt wird. Und die Wagen waren so auf einer Linie. Eigentlich waren alle Wagen gleich. Und selbst in Teams wie Corvette und Ferrari, die irgendwo so ein bisschen am Ende des Feldes waren, da war es vielleicht doch ein bisschen strategisch geschuldet, dass sie nicht weiter vorne waren. Da fehlt so ein bisschen der Einblick, aber ausgeglichen, alle auf Augenhöhe, und so stelle ich mir das vor. Und ich sage, und das ging in letzter Zeit jetzt auch Informationen durchs Netz, dass dieses BOP-System vermutlich in der neuen Hypercar-Klasse zum Einsatz kommen wird. Und wenn das so kommt, muss ich sagen, wird es spannend. Also dann erwarten uns zwei richtig, richtig spannende Klassen.
Ja, vor allem, weil es gab vor ein paar Jahren dieses Kontro diese, ja, kontroverses Thema mit Ford, als Ford zum ersten Mal wieder nach Le Mans zurückgekehrt hat in der GTE Pro Klasse mit dem neuen GT. Da haben die Mannschaften im GTE Pro nichts zeigen wollen, und dann auf einmal in Le Mans war der Ford 2 Sekunden schneller als in jeder Trainingssession und überall und sonst. Und das hat dazu geführt, dass, wie du schon sagtest, dass dieser ECU und die WEC sich entschieden haben, okay, wir automatisieren das Ganze, weil sie kriegen die Daten von den Teams geliefert und die können die auch auswerten, und daraus leiten sie dann die Maßnahmen, die BOP-Maßnahmen ab. Finde ich auch eine super Sache. Wäre noch ein Tick besser wäre, wenn alle wissen, was das Algorithmus ist, dass man das wirklich auch mal angucken könnte. Aber das scheint wirklich, gut, die Porsches haben dieses Jahr und in der Superseason generell vielleicht ein bisschen einen Vorteil, liegt aber vielleicht auch einfach ans eingespieltes Team sein und dass das Auto wirklich jetzt, glaube ich, im zweiten Jahr ist. Ja, find ich gut.
Bei Porsche darfst du auch nicht vergessen, warum die so gut sind. Die haben ja das LMP1-Team und das GT-Team irgendwo zusammengelegt und das beste Personal mit dem meisten Know-how jetzt irgendwo zu einem richtig, richtig starken Team geformt. Und das zahlt sich natürlich aus, wenn du deine Ressourcen nicht teilen musst. Und das hast du auch im Rennen gemerkt. Um nochmal kurz zur BOP drauf zurückzusprechen zu kommen. Das Spannende finde ich ja immer noch, es gab Jahre, da konnte man, oder die letzten Jahre war das ja generell so, wenn ein Team langsam gefahren ist, sich im Rennen schlecht gemacht, damit sie bei dem nächsten Rennen, wo es mehr Punkte gibt, zum Beispiel Le Mans, eine bessere BOP-Einstufung kriegen. Das geht ja mit diesem neuen BOP-System gar nicht mehr. Und das finde ich das Spannende. Teams wie Ferrari, die öfters mal gesagt haben, okay, wir nehmen ein bisschen Speed raus und gucken, dass wir noch einen kleinen Vorteil kriegen, haben jetzt keine Chance mehr, weil ja von Session zu Session, von Training zu Quali zu Rennen, kann dieser Algorithmus die Einstufung verändern. Und das hast du hier gesehen. Manchmal sind es nur Gramm, die so ändern müssen, oder irgendwo ein paar Millimeter an irgendeinem Restrictor, aber es macht viel aus.
Ja, an dieser Stelle muss man auch erwähnen, für Richard Leeds und für Jimmy Bruni, das war der erste Sieg in der Superseason. Sie haben dieses Jahr oder letztes Jahr in beiden Jahren den kürzeren gezogen, und ja, ihre Teamkollegen Mike Christensen und Kevin Estre führen in der Meisterschaft und haben ja die meisten Siege auch eingefahren. Und ich habe mich wirklich für Jimmy Bruni besonders habe ich mich gefreut, eben weil es sein erster Sieg ist in Porsche-Klamotten. Und außerdem, er hat ja, wenn wie gesagt, einfach den Artikel auf der Webseite mal anklicken, da kann man die Daten sehen, da hat wirklich den Sieg verdient. Da hat er ein paar Runden gefahren, die ja, fast unmöglich waren, als der Regen kam. Einfach wahnsinnig, habe mich richtig gefreut für ihn und das sah auch für mich am Podium war sichtlich sehr, sehr erfreut über das Ergebnis.
Das Glück, was ja der Bruni auch hatte, ist gleichzeitig das Pech, dass er 2017 eine Vertragssperre hatte, wo er von Ferrari weg war und dann zu Porsche ist und er durfte 2017 ja nicht in der WEC fahren und da ist er ein ganzes Jahr nur in der IMSA gefahren mit Porsche. Und das kommt ihm, glaube ich, in diesem Rennen zugute, dass er dadurch Sebring kennengelernt hat und schon so ein bisschen einen Vorsprung hat, was so mit dem ganzen Team harmoniert und dadurch konnte der das voll ausnutzen.
Genau, ja. Mal sehen, vielleicht, ich meine, der ist, ich weiß nicht, wie alt der ist, vielleicht Mitte 30, vielleicht ein bisschen älter, hat vielleicht auch noch ein paar Sachen, die er noch erledigen möchte. Der war ja, glaube ich, mit Ferrari Weltmeister geworden oder damals hat er in GTE Pro nur diesen Endurance Cup gewonnen, weil es eben noch keine Weltmeisterschaft war. Aber er scheint sich bei Porsche wohlzufühlen und ja, von ihm aus kann es wahrscheinlich auch so weitergehen.
Genau, der Bruni, ich habe gerade nochmal geguckt, der hat 2013 und 2014 quasi den Meistertitel in der GTE Pro geholt. Fahrer und Teamtitel, genau. Wäre cool, wenn er in diesem Jahr irgendwo mal einen Weltmeistertitel holen könnte, weil er weiß, wie lange er da noch macht. Ja. Ja, das ist ja immer schnelllebig.
Aber auf jeden Fall, er ist einer der besten GT-Fahrer der Welt und hat es auch
wieder Abstand
bewiesen. Ich meine, wenn als der Regen kam, die Strecke war einfach sau schwierig und da hat diese Bedingungen einfach gemeistert.
Vielleicht kannst du mal kurz einen Abriss geben über diese Schlussphase. Das ist vielleicht spannend an der Stelle mal zu hören, was da jetzt so eigentlich wirklich passiert ist.
Ja, für alle, die das vielleicht nicht oder die das Rennen, die dem Rennen verfolgt hatten oder und im Nachhinein nichts mehr oder hat die Daten oder den Artikel von uns nicht gelesen hatte und die Daten nicht angeschaut hat, das war wirklich sehr spannend in der GTI Pro. Wir hatten 6 Autos innerhalb einer Minute mit den letzten Boxenstops kurz vor, also mit 50 oder 55 Minuten noch im Rennen. Da haben alle Autos ihren letzten Stop gemacht, außer das Auto mit der Nummer 81 vom BMW mit Martin Tomczyk, Niki Hasberg und Alex Sims. Sie hatten vorher im Rennen ein paar Probleme mit ihrem Auto. Ich glaube, das war ein Platten an einer Reife und die mussten dann ein bisschen, 10 Minuten mussten sie eher in die Box und dann, das hieß halt, dass die nicht, dass sie es nicht bis zum Schluss geschafft haben, mit 7 Stops zu fahren, also 8 Stunden 7 Stops. Das haben alle anderen gemacht. Aber kurz vor dem Schluss kam dann ein riesen Regenschauer über die Strecke, hatte auch die ganze Nacht geregnet und am nächsten Tag für die 12 Stunden war es auch sehr nass. Das war ein bisschen so, BMW hat wahrscheinlich Regentanze gemacht und so, weil das war die einzige Chance für sie, dass die da vorne bleiben könnten, weil eben alle mussten rein und alle müssten zwar nicht tanken wie die BMW-Mannschaft, aber alle müssten Regenreifen ranmachen. Und ja, schlussendlich war dann dieses Auto von BMW vorne nach den letzten Stops. Kurz vor den letzten Stops. Jimmy Bruni hatte aber dann 3, 4, 5 Runden ungefähr 3 Sekunden bis 5 Sekunden schneller als alle anderen gefahren. Und das hatte dann dazu geführt, dass der Porsche vor BMW aus den letzten Stopps rausgekommen ist. Und ja, das, so ist es leider geblieben, obwohl dann Nicky Katzberg auch sehr schnell war nach den letzten Stops mit Regenreifen. Leider hatte aber dann in der LMP2 hatte ein Auto es nicht bis zum Ende geschafft von TDS Racing, und das war dann Full Course Yellow oder sogar Safety Car, und leider hatten wir nicht genügend Zeit, das Rennen wieder aufzunehmen. Wie gesagt, nochmal auf der Webseite kann man die Daten dann wirklich genau angucken, und ich finde es wirklich so spannend, dass ein Rennen von der Länge, 8 Stunden, auf, da zählen wirklich nur 3, 4, 5 Runden. Und das entscheidet das Rennen. Und das ist eben diese Tatsache, was mit GTE Pro was das so gut macht, ist, dass das wirklich bis aufs Messer schneide, kann alles passieren. Und ein Fehler bist du raus. Ist einfach so. Ja.
Und was mir am meisten wehtut, wenn man so ein spannendes Finale sieht und so ein spannendes Rennen und diese GTE Pro, die gerade auf ihrem Höhepunkt ist, dass dann Ford jetzt immer noch mal bekräftigt hat, jetzt im Vorfeld von dem Rennwochenende nach Le Mans in diesem Jahresschluss. Und BMW ist auch noch ein großes Fragezeichen. Das tut mir dann im Herzen so ein bisschen weh, weil die Klasse ist an sich sehr ausgeglichen, da ist Spannung drin, da ist Wettbewerb drin. Und allgemein diese engen Zeitabstände nach so einer langen Distanz wäre vor Jahren undenkbar gewesen. Also, ich hoffe eigentlich das Beste, dass alle aus diesem Rennen irgendwo noch so ein bisschen mal in sich gehen und sagen, komm, wir ziehen das weiter durch. Aber mal schauen, was die Zukunft bringt, ja.
Ja, wir können hoffen, dass vielleicht mehr Hersteller in GTE Pro reingehen. Aber jetzt die Fragezeichen über die Spitzenklasse, wie sich das entwickelt. Ja, das ist auch ein großes Fragezeichen für GTE Pro, weil eben die WEC und die ACO Organisatoren von Le Mans, die ja, sie wollen ja, dass GTE Pro Hersteller in die Spitzenklasse gehen. Also zum Beispiel Aston Martin, BMW sogar. Sie versuchen in die Spitzenklasse zu locken. Und für mich, ich finde es sehr unwahrscheinlich, wenn jetzt zum Beispiel Aston Martin LMP1, Hypercar, was auch immer das dann heißen wird, und GTE, das wird fährt, das wird nicht passieren, dass da wirklich doppeltes Programm da ist. Wir haben es sogar bei Porsche gesehen, dass die ja ein paar Jahre in der GTE Pro ausgesetzt hatten, als sie LMP1 Mannschaft hatten. Ja, ist schade, dass das dann vielleicht jetzt zu Ende geht, aber wir können es ja noch genießen, noch 2 Rennen lang.
Auf jeden Fall. An der Stelle können wir vielleicht auch nochmal auf die letzte Folge von unserem Podcast verweisen. Da sind wir ja tiefgreifend auf das Thema eingegangen. Ja, lass uns mit Sebring weitermachen. Wir schweifen schon wieder ab.
Ja, es sind noch ein paar Sachen. Es war ja nicht nur in den sagen wir jetzt, die 2 Profiklassen, war es nicht nur in den Klassen spannend, sondern wir hatten in der LMP2 auch eine ziemlich unwahrscheinliche Siege. Und zwar das zweite Auto von Jackie Chan DC Racing mit David Heinemeier Hansen, Jordan King und Will Stevens. Sehr gute Leistung von den dreien.
Dafür, dass die das erste Mal als Team zusammen waren, ne? Dieses Trio wurde ja erst für dieses Rennen firmiert und auf Anhieb Sieg geholt. Also Respekt an der Stelle, ja.
Ja, Hut ab, David Heinemeier Hansen, auch als Silberfahrer, der ist kein Profi. Also wenn ihr den nicht kennt, der ist eigentlich Nerd. Nee, der ist kein Nerd. Der ist Programmierer, der hat ja, Ruby on Rails, glaube ich, programmiert oder erfunden. Das ist eine Programmsprache für Sachen wie Twitter und Facebook, glaube ich. Also die laufen auf der Basis. Ja, da ist eigentlich so dieser typische Gentleman Driver. Der hat Geld und er möchte fahren, und das zeigt auch die Leistung. Ich habe leider noch keine Daten von LMP2 angeguckt, aber was die Silberfahrer angeht, ja, hat auf jeden Fall seinen Beitrag geleistet. Ich glaube, die müssten alle vier. Nee, Quatsch. glaube, die müssten 2 Stunden fahren. Jeder Fahrer müsste in der LMP2 2 Stunden bei Sebring fahren. Also, ja, ich weiß nicht genau. Ja, und der zweite in der LMP2 war Signitec. Sie führen jetzt in der Meisterschaft, weil eben die Chefs-Schwesterauto, das Schwesterauto von Jackie Chan GC Racing mit der Nummer 38 richtig zu kämpfen hatte. Ja, am Anfang des Rennens mehrmals in die Box gefahren und schlussendlich mit 30 Runden hinter das Schwesterauto über die Ziellinie gekommen. Nicht gut für diese Mannschaft und für ihre Hoffnung auf Meisterschaftserfolg.
Die hatten Probleme ohne Ende. Die mussten, glaube ich, das Lenkrad tauschen. Dann habe ich in Erinnerung, dass irgendwann mal die Tür getauscht wurde, Karosserieteile getauscht, Heckflügel wurde getauscht. Also eigentlich haben sie während des Rennens einmal das Auto neu zusammengebaut, was dank diesem Baukastensystem zwar relativ schnell funktioniert, aber 30 Runden Rückstand spricht leider nicht für den bis dahin Spitzenreiter in der LMP2. Das war Rennen zum Vergessen für die Mannschaft.
Ja, und ich habe jetzt die Meisterschaftstabelle vor mir gerade liegen und jetzt sind sie 2 Punkte hinter die 3 von Signatec, Lapierre, Negrau, Thierrier. Sie führen jetzt in der LMP2-Fahrerwertung mit 125 Punkten und Aubry, Riquelme und Hoping Tong im Jackie Chan DC Racing Orica mit der 38 jetzt mit 123 Punkten. Ja, Sebring war halt eben wichtig, weil es mehr Punkte zu holen gab. Es gab Faktor 1,25 mehr als bei den 6-Stunden-Rennen. Ja, scheiße gelaufen, würde ich sagen. Ein Rennen zu vergessen für sie. Und dann, in LMP2 können wir gleich mal weitermachen mit dem dritten Drittplatzierten. Das war von Dragon Speed. Auch eine ziemlich gute Leistung von denen. Habe ich, glaube ich, nicht in Erinnerung, dass die dieses Jahr schon mal auf dem Podium waren.
Nee, das ist, müsste Premiere gewesen sein für das
Video. Nee, letztes Mal in China waren sie Zweite. Aber das war auch ein Rennen, was unterbrochen wurde und mit Regen und die, ja. Die
das war der erste richtig erkämpfte Sieg für die, dritter Platz für das Trio.
Ja.
Aber man muss auch sagen, der Maldonado, nachdem er anfangs in der Formel 1 immer so ein bisschen belächelt wurde und auch so für Unfälle und Chaos gesorgt hat, hat er wirklich hier in dem Langstreckensport sich eingefahren. Also der hat da irgendwo eine Basis gefunden und zusammen mit dem Ricardo Gonzalez und dem Anthony Davidson, das ist ein starkes Trio. Hätte ich Anfang der Saison, hätte wenn ich jemand gefragt, ich hätte nicht auf Dragon Speed getippt. Weil ich muss gestehen, ich habe den Maldonado ein bisschen unterschätzt, einfach von der Vorgeschichte, die man von ihm so ein bisschen kennt. Ja.
Vielleicht liegt seine Stärke eher drin, konsistent zu sein, wirklich konstant zu fahren, über 6 Stunden oder 8 Stunden oder 24 Stunden und eben nicht in diese, ja, dass er, der war ja bekannt dafür in Formel 1, dass er mal einen Blackout hatte und irgendeinen Unfall verursacht hatte oder der hat nicht aufgepasst oder irgendwas. Ja, vielleicht ist eher Langstreckensport was für ihn und ja, wer weiß, vielleicht kann er sich auch mal hocharbeiten, dass er mal LMP1 fährt oder irgendwann. Ich meine, da bringt auch sicherlich finanzielle Unterstützung mit von seinen Sponsoren in Venezuela. Aber ja.
Und was mich auch immer so ein bisschen noch freut, ist der Anthony Davidson, dass der dort irgendwo bei dem Team eine Heimat gefunden hat und auch Chancen hat, weiterhin ums Podium zu kämpfen, nachdem er ja so kurzfristig dann für den Alonso Platz machen musste. Also ich finde es gut, dass das Team doch wirklich so konstant ist. Man muss bedenken, der Ricardo Gonzalez ist ja hier der Gentleman Driver in dem Team. Der hatte ja 2016 oder 2017, bin mir gar nicht ganz sicher, hatte ja hier dieses RGR Sport Team. Das ist ja immer noch dasselbe Auto, was jetzt nur für Dragon Speed eingesetzt wird. Da hat er ja seine eigene Mannschaft gehabt und da hatte er damals mit Bruno Senna und ich komme nicht auf den dritten. Da war er zusammen mit dem Senna im Auto gewesen und hat er ja damals schon wirklich eine konstante Leistung abgeliefert. Ich finde, der fährt er persönlich wie der Heinemeier Hansen. Die fahren alle so ein bisschen auf einem Level. Bin mal gespannt, inwieweit sich das dann jetzt in Spa und Le Mans noch zeigen wird zwischen den beiden Fahrzeugen. Das könnte noch spannend werden.
Also was Gonzalez angeht, ich würde auch jedem, falls jemand, der gerade mithört, noch nicht das geguckt hatte, auf Netflix ist eine sehr coole Doku-Film über ihn, über Ricardo Gonzalez und andere Gentleman Drivers, die es wirklich kein Profi sind und das nur aus Spaß und aus ja, diese ja, als Herausforderung annehmen, mitzufahren. Das heißt, die Herrenfahrer, glaube ich, auf Deutsch bei Netflix, würde ich genau. wirklich jedem stimmt, empfehlen. Stimmt. Das ist cool, cooler Film und das zeigt eigentlich, wer es noch nicht kennt, wie die Silberfahrer oder wie die Gentleman Drivers in LMP2 und in GTE am, wie sie halt eben so drauf sind, dann guckt das den Film und dann versteht ihr, was so den, was diese Leute halt treibt, warum sie das machen und was die daraus ziehen.
Wenn ich richtig informiert bin, dann hat der Ricardo González den Film produziert, um einfach so ein bisschen auch mit diesen ganzen Vorurteilen gegenüber den Gentleman Drivern aufzuräumen, weil so im allgemeinen Sprachgebrauch sagt, denkt man immer so, Gentleman Driver, die Bronzefahrer, das sind so ein bisschen die machen das eigentlich nur, um das Geld so ein bisschen sinnlos rauszuhauen, aber das sind wirklich Rennfahrer mit Leidenschaft und die hat man meist gar nicht so auf dem Schirm. Also es ist wirklich ein guter Film dabei an der Stelle, ja.
Und das Gute an LMP2 und in GTE am und an der Serie WEC sowieso ist, dass ihre Leistung wirklich sehr viel wert ist. Also sie müssen wirklich pushen und sie wirklich, also sich pushen und im Auto pushen, weil sonst gewinnst du keine Rennen. Und wenn sie gewinnen, dann ist es wirklich aus dem Grund, dass die Gentleman Drivers schneller waren als alle anderen Gentleman Drivers. Und manchmal sind sie auch schneller als die Profis, wenn die das Auto gut kennen und haben den guten Setup. Ja, ist wirklich beachtlich manchmal, was die da bringen im Auto.
Ich denke, das ist eine gute Überleitung zur vierten Kategorie, die uns noch fehlt. Also die Gentleman Driver darfst du auch in der GTI-M-Klasse nicht vergessen. Die haben dort auch eine super Leistung mit abgeliefert. An der Stelle, wenn wir mal zum Team Project One schauen, da ist ja der Guido Perfetti der Gentleman Driver. Und das Team hat es ja auf Platz 3 geschafft, nachdem sie lange unklar war, ob sie das Rennwochenende überhaupt mitfahren können und dann über Nacht das Chassis eingeflogen wurde oder der komplett neue Wagen, glaube ich sogar, der zweite, den sie hatten. Und das Team hat eine Wahnsinnsarbeit geleistet und ist immer noch jetzt auf Platz 3 gefahren und dürfte jetzt sogar die Meisterschaft anführen. Also starke Leistung.
Genau, ja, das ist wirklich die Geschichte des Wochenendes, des Rennens, glaube ich, für mich Project One. Einfach, sie hatten gar nichts mehr übrig vom alten Auto. Sie wirklich, also Komponente, die sie verwenden konnten, waren sehr begrenzt. Sie mussten dann das komplett neue Auto, wie du schon sagtest, dann nochmal einrichten. Da haben die Schrauber wirklich über Nacht gearbeitet. Der Jörg Bergmeister hat sogar sehr viel dazu beigetragen, dass das Auto wirklich ja, dass das wirklich fahrbereit war und richtig mit richtigem Setup. Die haben auch FP1 komplett verpasst, erste FP2 gefahren und das mit einem dritten Platz zu krönen nach dem Wochenende. Ich glaube, da haben sie da durchgeatmet nach dem Ergebnis, weil, wie du auch sagtest, ja, die Meisterschaftshoffnungen sind noch da, sind noch am Leben, die führen und es gibt nur noch zwei Rennen. Vielleicht können sie das Ding wirklich gewinnen und dieses Wochenende in Sebring hat da einen großen Beitrag dazu geleistet.
Ich denke auch, der Vorteil, den das Project One Team hat, ist das ausgeglichene Trio. Also das ist für mich das einzigste Trio neben der 98 von Aston Martin, was wirklich in sich sehr konstant ist und wo die Fahrer auch sehr gut miteinander harmonieren. Ich hoffe eigentlich, dass wir das Team in den nächsten Jahren auch noch sehen werden und nicht, dass sie sich nächstes Jahr dann wieder so ein bisschen zurückziehen, wie wir es schon bei vielen GTM-Teilnehmern hatten. Also ich bin mal gespannt, ob sie es schaffen, am Ende des Jahres den Meistertitel zu holen.
Ja, ich auch. Muss auch so gesagt werden, dass sie zwar die Meisterschaft führen, in der Meisterschaft führen, aber Dempsey Proton sind alle Punkte aberkannt worden, bis einschließlich Fuji, weil sie eine umprogrammierte Telemetry irgendwas im Auto hatten. Also softwaremäßig hatten sie was manipuliert. Und sie haben ja in Le Mans gewonnen und viele Punkte eingesammelt, auch in den anderen Rennen. Und die sind alle aberkannt worden, eben als Strafe. Aber sie durften die Siege auch behalten, was ich für Ja, ob das so richtig ist, weiß ich auch nicht, aber die Punkte sind weg, deswegen Project One ist führende in GTA am.
Das ist für mich auch noch so ein bisschen das Rätselraten, was will dann die Rennleitung oder die Leute, die es in dem Moment entschieden haben, damit bezwecken? Du kannst die Siege behalten, aber verlierst die Punkte. Ist das jetzt eine künstliche Spannungserhöhung in der Klasse, um so ein bisschen den Titelkampf anzufeuern, dass es so ein bisschen gewollt ist? Oder hat da einfach nur jemand geschlafen? Weil normalerweise gehen für mich die Punkte und die Siege Hand in Hand.
Ja, für mich auch, keine Ahnung. Ich meine, dieses Mal haben sie in Sebring wieder gewonnen. Christian Reed, Julian Andlauer, Matt Campbell. Christian Reed ist da einer der erfahrensten GT-Fahrer im WEC-Feld. Glaube ich, noch kein Rennen verpasst in der
Ist da,
WEC seit.
der letzte Fahrer, der einzigste
Ja,
Fahrer, der noch im
ja,
Feld ist,
genau.
der alle Rennen mitgemacht hat, ja.
Genau. Schon krass. Und da hatten sie mit Julian Andlauer, der nächste Star im GT-Sport, der ist ein junger Franzose. Ja, wie gesagt, hauptsächlich verantwortlich, dass sie in Le Mans gewonnen hatten. Matt Campbell, ja, da ist auch Porsche Cup Sieger gewesen und alles. Ja, gutes Sieg für sie in GTM. Zweiter war Spirit of Race in Ferrari. Mit Giancarlo Fisichella, Francesco Castellacci und Thomas Flohr. Fisi, irgendwie, ja, da war dicht dran am Project One Auto und da gab es eine Berührung und da gab es auch eine Strafe, ne? 10 Sekunden oder 5 Sekunden, glaube ich,
Fünf
fand ich
Sekunden Stop and Go
gerechtfertigt.
hat er gehabt, ja.
Ja.
Das war für mich ein Rennunfall, ganz klarer Fall. Die waren beide im Kampf und da war halt die Strecke ein bisschen zu Ende. Und wenn man auf Kampflinie fährt, muss man damit rechnen, dass halt einer rausgeht. Fand ich an der Stelle unfair, dass sie das dann so ins Rennen eingegriffen haben, weil das waren dann die 5 Sekunden, die haben irgendwo am Ende damit gefehlt haben auf den ersten Platz gegen den Dempsey Porsche. Aber so ist Motorsport, ja.
Ah ja, das ist eben so. Ja, so, ja, das waren jetzt die Ergebnisse von Sebring. Wie gesagt, als Wochenende, vielleicht können wir jetzt darüber sprechen, wie wir das als Wochenende fanden. Ja, es war im Vorfeld bezweifelt, ob zusammen mit den 12 Stunden, wie das wird und alles, was Logistik angeht, wie das bewerkstelligt wird. Sie haben ja in Sebring extra ein Fahrerlager aufgebaut für die WEC-Autos und die WEC-Teams. Soweit ich mitgekriegt habe, war das, was Logistik angeht und was das Setup vor Ort anging, wurde das von allen Teams wirklich sehr gut angenommen.
Ich muss auch sagen, mir hat diese Idee mit dieser eigenen Boxengasse und dem eigenen Fahrerlager richtig gut gefallen. Das gibt so ein bisschen der Weltmeisterschaft auch diesen Rang, weil normalerweise ist ja, wenn es im Rahmenprogramm von einer anderen Serie fährt, benutzt du die Boxen von dem anderen mit und hast dann irgendwo hinten deine Zelte und alles so ein bisschen halbgar. In dem Moment hatten sie hinten ihr Fahrerlager aufgebaut, hatten auch Zelte, weil halt die Garagen belegt wurden durch die IMSA, ist okay. Und dann hatten sie vorne die typisch amerikanische Betonkante an der Boxengasse und noch so kleine Zelte, wo sie dort dann immer die Boxenstops durchgeführt haben. Was ich auch ein bisschen amüsant fand, bin ja nicht ganz so US-sportaffin an der Stelle, dass die Rennleitung der Eduardo Freitas hat immer durchgesagt, wenn ein Fahrzeug quer durch die Boxengasse geschoben wurde zur Reparatur in die Zelte hinter, weil sie ja keine Durchlassmöglichkeiten hatten und alle Fahrer das dann immer auf dem Funk durchgehört haben. Fand ich an der Stelle ganz amüsant, aber so hat es wirklich ein schönes Bild auch im Fernsehen ergeben. Also wenn man auf Instagram so ein bisschen verfolgt hat, hatte ja die FIA WEC so ein Walk of Fame dort gemacht und sämtliche Fahrer und Offizielle dort mit so einem grünen Stern am Boden festgeklebt. Ich weiß gar nicht, ob das überhaupt jetzt noch erhalten ist oder ob das nur eine Tagesaktion war. Also die haben sich wirklich Mühe gegeben.
Ja, auf jeden Fall finde ich wirklich sehr gute Arbeit von allen Beteiligten. Auch Sebring muss ich auch mal loben, dass die da offen waren. Ich meine, es hätte sein können, oh ja, das ist eigentlich ein IMSA-Rennen und wir wollen nicht, dass die Weltmeisterschaft kommt, aber sie empfingen die WEC mit offenen Armen, alles in Gang gebracht und alles bewerkstelligt, dass das wirklich glatt über die Bühne geht. Trotz sehr schwierigen Verhältnissen, teilweise witterungsbedingt. Von mir aus, ich fand das total, also sowas von cool, das zu verfolgen im Netz. Ja, und von den Fans vor Ort, ich glaube nicht, dass, ich glaube, sie haben mehr Tickets verkauft dieses Jahr als in den letzten 10 Jahren nicht mehr. Da waren viele dabei, die wirklich sich tierisch gefreut hatten, über besonders über die Hybridautos in LMP1, also leider nur Toyota, dieses Jahr. Und das war noch das Stückchen, was mir vielleicht gefehlt hatte. In Sebring ein Kampf zwischen zum Beispiel Toyota und Porsche, wie es in 2017 gewesen wäre. Das wäre jetzt noch das i-Tüpfchen gewesen.
Da gebe ich dir recht, aber das ist vielleicht doch so ein bisschen das Jammern auf hohem Niveau an der Stelle. Also ja, selbst dafür, dass es ein Toyota-Only-Show war, hat Spaß gemacht. Also das Einzige, was mich noch so ein bisschen gestört hat, war diese Inkonsistenz bei der Idee der 1000 Meilen. Also wenn man sagt, man macht ein 1000-Meilen-Rennen, klar, die haben einen engen Zeitplan, aber nach meiner Ansicht muss man dann auch die 1000 Meilen zu Ende fahren. Wenn man dann auch 8 Stunden einen Break macht, dann ist das irgendwo so ein bisschen halbgar. Dann nennt es 8 Stunden von Sebring und lasst das mit den 1000 Meilen durch, dann passt das auch ein bisschen besser bei der ganzen WEC-Struktur. Bin ich mal gespannt, wie sie es in den nächsten Jahren handeln werden. Ich vermute, ab nächsten Jahr wird es dann bestimmt die 8 Stunden von Sebring, dass es kurzfristig nochmal umbenannt wird, weil sie gemerkt haben, durch die Safety-Car-Phasen und die ganzen Full-Course-Yellow, die es gab, die Zeit reicht nicht, um die 1000 Meilen zu Ende zu fahren. Ich glaube, dort steht noch so ein bisschen Nachholbedarf fürs Feintuning.
Ja, da stimme ich dir voll zu. Ich fand es wirklich am Anfang des Rennens oder für die erste Hälfte stand oben mittig im Bild, im Fernsehen stand die Rundenzahl, also 269.
Da war ich auch völlig verwirrt, weil man immer diese Stundenanzahl gewohnt ist und du dich so ein bisschen orientieren kannst, okay, du hast noch so und so viele Stunden, so viel Zeit hast du jetzt, was machst du jetzt noch, was guckst du jetzt und wie machst du das? Und jetzt hat es auf einmal Runden, das reißt dich völlig aus dem Konzept.
Und ich glaube, das war was anderes für die Teams und für die Fahrer auch, weil da muss man auch anders rangehen, wenn man nicht weiß, wie lang genau das Rennen sein wird. Gut, okay, wenn es jetzt zum Beispiel regnet und es gibt Safety Cars, da kann man auch Sprit sparen, aber wenn es eine Zeit gibt, es gibt 6 Stunden, dann weißt du, okay, für die 6 Stunden brauche ich so und so viel Sprit, brauche ich so und so viel Reifen, da muss ich da in die Boxengasse und dann und dann und dann. Und diese Änderung, dass das wirklich nach Distanz gemacht, dass das Rennen nach Distanz veranstaltet wurde, fand ich wirklich eine sehr coole Sache. Es war auch von Anfang an, sage ich mal, so, oh, ja, ich meine, der Gewinner in LMP1 hatte 253 Runden gemacht. Also das sind 16 weniger als 1000 Meilen.
Und das ist auch die Stelle, wo ich mich frage, kann man dann die 16 Runden nicht noch zu Ende fahren? Weil man braucht er nicht mit 1000 Meilen werben. Klar haben sie die 8 Stunden nicht beworben, damit der typische US-Fan nicht durcheinander kommt. Hä, waren das nicht mal 12 Stunden? Nee, das ist das IMSA-Rennen. Das ist wahrscheinlich der Haupthintergrund, warum sie es so betitelt haben, aber weiß ich nicht. Das ist das einzigste Wermutstropfen, so ein bisschen.
Ja, ich meine, es gibt auch vielleicht ganz kleine Anpassungen, die sie da machen könnten, um das wirklich 1000 Meilen, wirklich fest 1000 Meilen zu veranstalten als Rennen. Zum Beispiel, das hat wirklich dann im Endeffekt nur vielleicht eine halbe Stunde gefehlt, dann hätten sie die 1000 Meilen geschafft. Aber am Anfang war es ja klar, okay, ein Safety Car oder ein Full Course Yellow, dann ist die Möglichkeit, dass wir hier 1000 Meilen sehen, komplett null. Also ein Safety Car hat es nur gebraucht, um das komplett einen Strich durch die Rechnung zu machen. Vielleicht hätten sie es besser machen, also eine andere Alternative wäre zum Beispiel eine Grenze bei 9 Stunden oder sogar bei 10 Stunden zu setzen, aber wirklich bei 1000 Meilen bleiben, dann hast du einfach mehr Spielraum. Ich weiß, 10 Stunden ist halt viel länger, aber ja.
Ich finde auch, das würde insgesamt wäre das stimmiger, wenn man hinten 9 oder 10 Stunden als Grenze setzt, weil ich meine, wenn ein Regenrennen ist, so wie man es Fuji 2013 hatte, gibt es jetzt inzwischen auch die Regel, dass sie sagen, okay, das Rennen hat eine Obergrenze der Zeit und wenn so und so viele Runden ohne Rennen sind, dann ist dann an der Stelle ein Break. Gibt es zum Nachlesen an der Stelle immer noch mal in unserem Regelübersicht auf der Webseite. Und ich finde, das sollte man wirklich ein bisschen mehr Spielraum lassen und nicht auf die 8 Stunden das so festnageln. Aber gut, es war ja das erste Mal und schau mal, es wurde auf jeden Fall bestätigt, dass es nächstes Jahr eine Fortsetzung geben wird und vermutlich darüber hinaus auch. Also ich habe es gelesen von 3-mal die Veranstaltung, wollen sie jetzt organisieren zusammen, die IMSA und die WEC. Würde mich freuen. Ja, was mir auch noch so ein bisschen, wo ich hoffe, dass es eine Veränderung gibt, ist die Sendezeit. Also klar, vom Fernseheffekt war es cool, das von Tag in die Nacht reinzufahren, so ein bisschen halbe halbe, das hat schon Spaß gemacht. Aber da es ein Freitag ist und der normale europäische Zuschauer meist freitags arbeiten geht oder irgendwo nicht in die Energie hat, um durchzugucken und gerade wenn man dann noch Imsa danach gucken will, war es ein bisschen straffes Programm. An der Stelle würde ich mir wünschen, dass das WEC-Rennen ein bisschen später losgeht, dass man dann wirklich Samstag früh um 1 oder um 2 losgucken kann, dass man dann so ein bisschen einen Tagesablauf optimieren kann. Ich glaube, bei dir war es ähnlich, ne?
Ja, genau, genau dasselbe. Das ging ja bei uns Ortszeit 21 Uhr los. Ich meine, es ist nicht so, also ich finde, dass der WEC wirklich das gut gemacht hatte. Die hatten ja ursprünglich den Plan, irgendwie 2 Stunden nach den 12 Stunden von Sebring, also Mitternacht Ortszeit Amerika, also Mitternacht das Rennen da zu veranstalten als 12 Stunden Rennen, das wäre für mich komplett sinnlos gewesen. Also das bin froh, dass die das verworfen haben. Und jetzt haben wir aber das Problem gehabt, ja, wie machen wir das denn? Und WEC ist eben, ja, ich finde es gut, dass die da, ja, die waren offen für Änderungen. Die haben die dann auch umgesetzt und die haben auch nicht gesagt, zum Beispiel wie, ja, vielleicht hätte die Formel 1 da gesagt, also mach jetzt Platz, wir machen, was wir wollen. Die haben wirklich versucht, das irgendwie in den Zeitrahmen von IMSA und von den anderen Rennen, die da noch stattfanden, dass das wirklich nein passt. Ja, ich.
Ich denke, wo sie auch gelernt haben, ist die aus der Geschichte von 2016 Nürburgring. Da mussten sie ja damals auch viel Kritik gefallen lassen, wo sie eigentlich GT Masters an dem Wochenende im August gewesen wäre und die WEC ganz überraschend gesagt hat: Wir fahren jetzt in Deutschland auf den Nürburgring, an diesem Wochenende macht Platz, kümmert euch. Ohne Rücksicht auf Verluste, das GT Masters wollte mit denen auch zusammen so ein großes Wochenende machen. Haben sie komplett abschmettern lassen an der Stelle. Ich glaube, da haben sie sich damals nicht viele Freunde gemacht. Das wird auch wahrscheinlich so Hintergrund gewesen sein, warum sie jetzt so kompromissbereit waren, ja.
Ja, ich meine, am Freitag war Renntag von der WEC, war auch Quali von IMSA und wir hatten auch noch das Rennen von dieser, ich weiß nicht mehr, wie es heißt, es hieß mal Continental GT Challenge oder irgendwas. Das ist ja eine Vorserie von IMSA mit GT3 und, nee, sorry, GT4 und TCR-Autos.
Okay.
Also Touring-Car-Wagen und die haben 2 Stunden Rennen gehabt am Freitag und das war so die Zeit, wo ich gedacht habe, na, wenn das WEC-Rennen jetzt losgegangen wäre, dann wäre es vielleicht für uns Europäer heute besser als Zuschauer. Da musste aber wiederum diese Vorserie von der IMSA halt wegstecken, dass die da vielleicht kein Rennen fahren oder zu einem anderen Zeitpunkt. Das wäre vielleicht die einzige Verbesserungsmöglichkeit vom Wochenende. Dann hätten wir vielleicht, sagen wir, um 16 Uhr deutsche Zeit Rennanfang. Ja, bis Mitternacht oder bis 2 Uhr deutsche Zeit. Das
Ich glaube,
wäre
das wäre eine
durchaus
humanere
cool.
Lösung, aber ich glaube, so allen recht machen kannst du es an der Stelle auch wieder nicht, weil auch die Vorsehen haben ihre Berechtigung und muss man an der Stelle auch leben und leben lassen. Ne? Ich bin mal gespannt, was uns nächstes Mal erwartet. Ein finales Datum gibt es ja noch gar nicht für die nächsten 1000 Meilen von Sebring. Das steht jetzt nur im März 2020, steht da, glaube ich, im Raum.
Ich glaube, das ist eher, das ist klug von der WEC, weil sie, wenn sie ja sagen, wann sind die 1000 Meilen, dann wissen ja alle, wann die 12 Stunden auch sind. Also warten sie einfach da die Meldung von IMSA ab, was ich ziemlich höflich finde. Und ja, wir werden es, glaube ich, Ende des Jahres erfahren, wann genau Sebring nächstes Jahr stattfinden wird.
Das nächste Rennen, was auf uns jetzt zukommt, um vielleicht so ein bisschen unseren Sebring-Bericht mal zu beenden, ist ja jetzt 6 Stunden von Spa. Ist jetzt im April so eine Art Osterpause, könnte man es nennen. Das Rennen ist erst Anfang Mai, 4., 5. Mai, das Wochenende. Nein, Quatsch, 2. bis 4. Mai. Und ja, wir haben jetzt einen Monat Pause, wo vermutlich nicht so viel passieren wird. Es gibt keinen Test, es gibt keinen Prolog, es gibt nichts in der Form, so ein bisschen das Puffer. Wird sich dann erst mit dem nächsten Kalender 1920 ändern, dass man dort die Lücke besser füllt. Ja, was gibt es von unserer Seite vielleicht zu sagen? Ich denke, wir werden bestimmt
Klassiker,
so.
Spa 6 Stunden ist Klassiker. Ich liebe das und Ich freue mich auf das Rennen. Es war schade, dass das noch ein paar Wochen dauert bis dorthin. Aber ja, was werden wir sehen? Wir werden sehen, wie die Teams auf Le Mans sich vorbereiten. Es gibt auch dieses Jahr als Ausnahme vielleicht wichtige Punkte ins Spa zu holen. Gibt es zwar jedes Jahr, aber dieses Jahr wegen der Super Season ist eben Spa 6 Stunden das vorletzte Rennen im Jahr. Es könnte in der GTE-Meisterschaft was entschieden werden, und zwar Porsche wird höchstwahrscheinlich in GTE-Herstellerwertungen als Meister gekrönt, besonders wenn sie zum Beispiel zwei Autos auf dem Podium haben. Und wenn die zwei von der Nummer 91, ich glaube, das sind Christensen und Astrayan in 91 Auto, wenn sie gewinnen und das Schwesterauto ausfällt, dann haben sie auch in der Fahrerwertung die Meisterschaft gewonnen. Also ja, auf jeden Fall spannend. Wir werden auch vielleicht ein paar Gastautos sehen, die sich auf Le Mans vorbereiten.
T-Drive wurde bestätigt als Gaststadt
Genau,
vom
ja.
ELMS-Test-Team. Sonst denke ich, wird sich die Entry-List bestimmt nochmal aktualisieren. Da ist noch nicht final entschieden, weil Spa wird ja oft gerne genutzt von den Teams so ein bisschen zur Vorbereitung.
Ja, weil die Strecke halt eben die Ähnlichkeiten zur Circuit de la Sarthe aufweist, mit den langen Geraden und mit den schnellen Kurven. Das Camel Straight ist ja wie ein kleiner Mini Mulsanne Straight, und die Porsche Curves sind ein bisschen wie Blanchiment da am Ende der Runde. Und ja, ich bin gespannt, dieses Jahr wieder.
Bei Collis werden wir wiedersehen.
Ja,
Die haben wir jetzt
genau.
ausgesetzt in Sebring, um ihren Wagen umzubauen auf den neuen Motor. Da bin ich mal gespannt, wie sie sich mit dem Gibson-Motor schlagen werden. Perfektes Timing an der Stelle. Ich hoffe, dass es auch dabei bleibt. Ja, sonst denke ich, wird es von unserer Seite, von WEC Magazin, vermutlich Mitte April, Mitte Ende April nochmal so einen kleinen kurzen News-Podcast geben, wo wir für euch nochmal die ganzen aktuellen Geschehnisse und Nachrichten zusammenfassen, für alle, die dann noch nicht so auf dem Laufenden sind. Und sonst dann kurz vorm Rennen, das Wochenende vorher, die Woche vorher, das Vorbericht von uns, oder?
Genau, richtig. Wir könnten auch vielleicht, wir wollten in dieser Folge nicht über Regelwerk sprechen, aber es gab vielleicht ein paar Entwicklungen in Sebring, die von Interesse sein könnte. Und in der Zwischenzeit zwischen Sebring und Spa ist es auch möglich, dass wir ein bisschen mehr Konkretes, was Hypercar, was Zukunft LMP1 betrifft, da auf jeden Fall würden wir das in der nächsten Folge besprechen, wenn es was gibt, was Belastbares, was da sich bewegt im LMP1. Mal sehen. Es bleibt weiterhin spannend und ungewiss.
Ich denke, das war ein gutes Schlusswort und an der Stelle hören wir uns im April.
Ja, genau. Vielen Dank fürs Zuhören, und ja, wie gesagt, wie immer bei Social Media einfach WEC Magazin, und E-Mail-Adresse ist podcast@wec-magazin.de. Einfach reinschreiben und Fragen stellen und Kommentare, was auch immer. Wir freuen uns und wir hören uns das nächste Mal.
Bis dahin, tschüss.
Tschüss.